Hello Podcast People, hier ist heute Alex ohne Daniel zu Tagträume groß und ich habe einen wunderbaren Gast und zwar den Michel Rison. Das ist was für eine Sprache?
Das ist Englisch, Deutsch, keine Ahnung.
Krass, aber es hört sich so schwedisch-norwegisch dann jetzt an.
Ja.
Mit Michel und…
Rison, ja, das ist richtig.
Ja.
Genau.
Rison quasi.
Ja, also es ist so eine englisch-schwedische Komponente, die da drin steckt.
Du hast jetzt quasi einen in Bremen sehr, sehr renommierten großen Contest gewonnen, bei dem wir auch schon teilnehmen durften und den wir auch mal gewonnen haben. Weil vielleicht ein paar Zuhörer dich jetzt noch nicht kennen, würde ich dich bitten, einmal kurz die langweilige Radiorutsche zu machen. Wer
ja,
bist
gerne.
Du und wie bist du oder was machst du für Mucke?
Hallo Leute da draußen. An den Empfangsgeräten. Ich bin Michel Rison. Ich komme aus Bremen und ich mache Musik. So ein bisschen Pop, Funk, Kram kann man schon nennen. Ich finde Genres immer schwer. Ich bin 24 Jahre alt. Bin hier in Bremen aufgewachsen. Hab woanders studiert, bin wiedergekommen und mache Musik und habe meinen Job gekündigt. Ja.
Krass. Ja, das wäre genau das, worauf ich dich später auf jeden Fall noch angesprochen habe, weil das finde ich schon irgendwie ein geiler Move. Du hast jetzt vor 2 Wochen live in Bremen gespielt, hast auch so eine quasi auf der Bremenale schon vorher so einen Gig gehabt und jetzt Finalabend. Also das ist ja irgendwie schon ein wichtiger Contest hier in Bremen. Wie war das für dich, da auf der Bühne zu stehen? Was war das für ein Gefühl?
Wow. So ein Gefühl war das ungefähr. Es war richtig krass, weil Schlachthof ja eh so ein Bremer Träumchen ist, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und ich wusste, was das für eine Bedeutung haben kann, dieser Abend. Und ich hatte eh Bock einfach auf geile, gute Musik. Und alle Bands, die da waren, sind unfassbar gut. Riesen-Shoutout nochmal. Und deswegen hatte ich einfach riesigen Bock. War aufgeregt, voller Vorfreude und einfach happy, dass ich an diesem Punkt überhaupt stehen durfte. So.
Ja, super krass. Wir waren ja auch im Publikum, haben auch ein bisschen mit der Jury gequatscht. Also als wir vor, 2014 oder so, haben wir da auch gespielt. Und das war alles, ist mittlerweile so surreal gefühlt lange her. Aber ich finde irgendwie diesen Moment so abgefahren, wo du quasi auf der Bühne stehst und dann auf diese Siegerverkündung wartest. Und es ist einfach so richtig krasser Nervenkitzel. Aber der eigentliche Abend oder der eigentliche Teil des Abends ist ja quasi die Show. Was hattet ihr da für eine Zeit überhaupt? Also was hattet ihr für ein Set, für eine Setlänge? Für welche Tracks hast du dich jetzt entschieden und warum hast du, sag ich mal, dein Set so gemacht für diese kurze Zeit, um dann letztendlich ja auch mit Ziel das Ding nach Hause zu fahren sozusagen?
Also jede Band hatte 30 Minuten Zeit, so zu performen. Und da schaut man natürlich so, wie kann man die größte Bandbreite zeigen, die man hat so. Damit die Leute checken, was man so für Musik macht. Und da ich ja einen Loopstation-Kram mache, also alleine eigentlich so die ganzen Sounds steuere, habe ich meine Sounds so ausgewählt, dass ich ein bisschen ruhiger anfange und dann am Ende ein bisschen auf die Fresse gebe, so, damit das ganze Konzept irgendwie aufgeht. Und ich habe irgendwie so meine Songs, die ich jetzt schon seit einem Jahr irgendwie performe, haben sich auch eh so strukturiert und so ergeben, dass diese Reihenfolge an den Songs fast ganz automatisch entstanden ist.
Super, ich war selber bei dir, glaube ich, nicht mehr im Publikum. Ich war vorher bei der Metal-Band noch direkt vorne vor der Bühne.
Ja, Alter, geil.
Und es war so extrem, ich wurde so hart umgeruppt die ganze Zeit. Es war geil, aber ich war danach so biergebadet so. Und dann war ich bei deinem Gig, saß ich hin auf der Tribüne, habe mir das angeguckt. Und ich fand es überkrass, also auch nochmal als Feedback an dich, überkrass, was du für eine Stimmung erzielt hast. Oder also gar nicht mal jetzt nur so, dass man Bock hatte, irgendwie mitzutanzen oder so, sondern wirklich irgendwie das Publikum halt echt euphorisch war. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Fair.
Ganz abgesehen davon, dass ich die Art der Musik, die du machst, halt persönlich einfach sehr, sehr feiere. Also ich bin, du wirst diesen Vergleich hassen, aber ich bin ein riesen Ed Sheeran-Fan.
Habe ich schon mal irgendwann mal gehört.
Hast du schon mal gehört, ne?
Ja.
Aber macht ja auch nichts, weil wenn es schön ist, dann ist es halt schön und dann ist es egal, wo die Inspirationen herkommen. Und wie gesagt, ich fand es einfach eine richtig gute Show. So, voll nice.
Danke, Alter.
Gerne.
Voll lieb.
Du bist jetzt auf Wohnzimmertour gerade die letzten Tage gewesen. Ich möchte aber nochmal, bevor wir dahin kommen, ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückspringen, weil ja jeder, jetzt wird es endlich intim, weil ja jeder, der jetzt irgendwie so Mucke macht oder irgendwie, ich sag jetzt mal nicht den geraden Haushof, Hund, Ehepartner Weg geht jetzt gerade, sondern irgendwie, du hast gerade gesagt, du hast deinen Job gekündigt und so jemand entsteht ja auch irgendwie. Und ich frage mich, wie hast du oder wie sah jetzt dein Weg zur Musik aus oder zu dem, wo du jetzt bist? Du kannst so früh anfangen, wie du willst, bei den ersten, beim ersten Mal laufen, mir egal, wo du willst.
Ja, okay, krass. Krasse Frage. Also ich bin eigentlich in einer sehr unmusikalischen Familie aufgewachsen, um ehrlich zu sein. Also nur meine Mama macht Musik so, spielt ein bisschen Cello und so. Aber der Rest macht halt überhaupt keine Mucke. Und ich war dann damals, ich war viel in der Gemeinde damals, so meine ersten Berührungspunkte waren wohl im Kinderchor oder so. Da habe ich schön Blockflöten AG gemacht in der Grundschule. Das war super geil.
Das Hassinstrument
zu Weihnachten. Nee, ich fand das super fett. Echt? Ja, oh, klar. Ich
weiß, aber meine Schwester hat immer Blockflöte, dann zu Weihnachten immer so 3 Songs oder so geübt. Und sie war nie sehr fleißig beim Üben, glaube ich.
Ach so. Das war eine Katastrophe. Wahrscheinlich haben die Leute das auch über mich gedacht, aber ich hatte einen Riesenspaß auf jeden Fall am Blockflöte spielen. Und danach war ich auch in der Musikklasse so und habe Saxophon gespielt in einem Klassikorchester. Dann war ich im Musikleistungskurs und in der Zeit habe ich aber auch so die ersten Konzerte gesehen. So, meine Mama hat mir irgendwann Gitarrengriffe beigebracht und so hat sich das irgendwie durch mein Leben gezogen. Und ich hatte immer schon eine krasse Leidenschaft dafür. Und ich glaube, der einschneidende Moment, warum ich mich dann im Endeffekt jetzt auch dafür entschieden habe, war eigentlich so während der Abi-Zeit und danach, wo sich so die ersten richtigen Bands gegründet hatten, da habe ich viel im Gemeindekontext gespielt und viel so Lobpreismusik gemacht, Worship heißt das, da habe ich auf so kleinen christlichen Festivals schon gespielt, so. Und das war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht und ich wusste, okay, ich habe Bock in Zukunft auch Musik zu machen. War dann ja in Australien, habe so das klassische Selbstfindungsjahr gemacht, des jungen 20er.
So Work and Travel?
Genau, ja, das, was jeder macht, aber es war geil, es hat geprägt und ich hatte da riesig Spaß, habe mir da meine Gitarre gekauft und so.
Was spielst du jetzt? Sorry, weil ich habe gestern tatsächlich eine Gitarre gekauft, die da.
Ach so.
Und was spielst du für eine?
Ich spiele die kleine Martin Alex 1E, ist das? Das ist quasi die.
Die habe ich gestern auch angezockt, diese dieses Custom-Ding da.
Ja, dieses Dreiviertel. Eddie. Ah ja, genau.
Ja, voll die geile Gitarre. Und klingt verstärkt halt vor allen Dingen sehr, sehr fett. Also ich habe die so angezockt Fishman. Und dachte, ein bisschen dünn so, aber weil halt klein, aber verstärkt übelst krass. Und es war tatsächlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der und der jetzt. Ich lasse sie später spielen.
Ja, gerne. Die lockt mich schon. Die sieht geil aus.
Das ist eine neue, also man sieht es jetzt nicht, aber wir können es ja vielleicht irgendwie dazwischen schneiden später. Das ist so eine Taylor Academy 12E oder so. Und auf jeden Fall habe ich sie gespielt und es war lieber auf den ersten.
Witzigerweise sah das Holz von meiner Gitarre am Anfang genauso hell aus. Und jetzt ist sie komplett dunkel schwarz. Die Leute fragen mich, waren die schon immer so dunkel? Ja, nee.
Das ist der Schweiß, der sich in das
Holz. Ja, ich habe die immer so auf meinen Reisen mit, die Gitarre, weil die halt so klein ist. Ja. Also ich hatte die schon auf 4 Kontinenten, glaube ich.
Ach krass.
Oder 3 oder 4.
Und auch immer Mucke gemacht und so.
Ja, immer mal so ein bisschen am Lagerfeuer, ein bisschen geklimpert und so.
Und ein bisschen Kohle verdient.
Nee, das primär eigentlich nicht auf Reisen, das war mir immer nicht so wichtig.
Aber du machst so Straßenmusik.
Straßenmusik mache ich auch, genau.
Geil.
Ja, wie waren jetzt eigentlich die Frage nochmal? Wie ich zur Musik gekommen bin?
Ja, genau.
Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall hat sich das immer durch mein Leben gezogen und dadurch, dass ich dann so viel weg war und irgendwie nie so, ich hatte nie so den Plan, ich will jetzt diesen Job oder so irgendwann mal machen, sondern für mich war irgendwie die Leidenschaft Musik immer da. Und dann habe ich, als ich aus Australien wiedergekommen bin, wollte ich eigentlich Musik studieren, kam aber zu spät für die Aufnahmeprüfung und war, glaube ich, auch viel zu schlecht. So den ganzen Theoriekram musst du ja voll drauf haben, wenn du das machen willst. Und ich habe mich auf meinen Reisen auf jeden Fall nicht mit Musiktheorie beschäftigt, sondern einfach irgendwie mit der Materie Musik so. Und dann habe ich angefangen, Journalismus zu studieren, habe das ganze Ding einfach in 6 Semestern durchgerockt. Aber habe dann, während ich meinen Bachelor geschrieben habe, auch gleichzeitig meine erste Platte produziert, weil es hat mich so krass in den Fingern gejuckt, einfach Musik zu machen.
Wo hast du es machen lassen, die Platte?
Im Klangkorpusstudio in Delmenhorst. Okay. bei Philipp Müller.
Okay.
Geiler Typ.
Wenn liebe Grüße Kleidung an der brauch, Stelle.
Ja, liebe wenn du Grüße. Geiler, geiler Typ auf jeden Fall.
Cool.
Und ja.
Dann ganz klassisch die Platte. Ich habe ehrlich gesagt so Spotify durchgehört. So, ist das schon die Platte gewesen auch?
Mhm. Ja, ich habe die mit. Ich greife mal ganz kurz hier am Schreibtisch. So. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
Geilo, ich danke dir. Übrigens ein heftig geiles Artwork, finde ich.
Ja, ey, Shoutout zu Jasper Klemm, ein guter Kumpel, der jetzt auch mit mir in der ersten richtigen Band gezockt hat. Der macht so Designkram, ey. Mega der fette Typ.
Ich liebe, und das war auch immer meine Idee für unsere letzte Platte, ist dann eben aufgrund von man ist halt eine Band und man ist nicht allein und deswegen entscheidet man Sachen zusammen, ist es das nicht geworden. Aber mein Wunschtraum war immer so einen kleinen Jungen auf die Platte zu machen, genau wie du jetzt, so im Kriegermodus, weil ich finde das immer, also, ich finde so Kindheit ist so ein Thema, was ich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir zieht sich das so krass durch, weil es einen ja schon irgendwo dahin bringt, wo man dann gerade ist so und ich glaube, gerade so in den Mid-20ern verarbeitet, fängt man so an, seine ganze Kindheit irgendwie zu verarbeiten. Ist bei mir zumindest so irgendwie. Deswegen, sehr, sehr schönes Artwork.
Wir können es mal versuchen, hier so visuell zu erklären für die Zuhörer. Oder ihr ladet das eh hoch, ne?
Ja, ja, aber wenn trotzdem wäre es ganz jemand, gut.
Genau, hier, es ist, da steht mein Name drauf, natürlich, und die Nummer, der Name Head Up. Und ich habe so ein Kinderfoto genommen.
Ach, das bist sogar du?
Ja, das bin sogar ich,
hätte
natürlich.
Hätte ja auch sein können, dass das jetzt so Stock-Images ist für ein 20 oder so.
Nee, das bin ganz klar. Geil. Ich habe tatsächlich so ein Kinderfoto einfach rausgekramt und hat einfach mein Designer, der Jasper, hat einfach so einen Roggen-Mustache auf mich raufgeklatscht. Einfach damit es ein bisschen interessanter aussieht. Und weißt du, was der eigentliche Grund dafür ist, warum ich das so gemacht habe?
Warum der Bart?
Nee, warum auch meine Fresse und so da drauf, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, so als ich mich dann entscheiden musste, so was mache ich denn jetzt eigentlich so auf meine Platte drauf, dass so viele Leute einfach so immer ihr Gesicht auf so eine Platte pressen lassen. Und ich dachte mir, eigentlich ist das, also manchmal ist es auch ganz cool, aber eigentlich ist das auch super albern und irgendwie selbst inszenieren und so ein Kram. Und dann dachte ich, ey, ich nehme das einfach und mache das auch, aber ich nehme einfach ein Kinderfoto. Und damit ich ein bisschen erwachsener aussehe, mache ich da einfach so einen Schnauzer super drauf. Geil, ja. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund nur hinter dem Ding. Und Jasper hat es dann auch so mit so einem geilen Muster versehen.
Ich habe ja jetzt gerade so bandbedingt so ein bisschen mit so Labelleuten und also jetzt gar nicht mal mit unserem Label an sich, sondern mit allgemeinen Branche zu tun. Und da wird ja tatsächlich immer jeder Manager und jeder A&R wird dir dann immer sagen, ja, du musst da zu Anfang musst du natürlich dein Gesicht drauf machen, damit die Leute dein Gesicht lernen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ganz wichtig.
Wie schön,
dass es dann dieses Gesicht in Zukunft ist, mit dem ich die Leute assoziieren.
Ja, vielleicht mache ich auch als zweite Platte vielleicht so ein Teenager-Bild oder so.
Ey, das wäre eine gute Idee. Wir sind ja hier gerade im Aufbau von dieser Räumlichkeit und ich habe echt überlegt, wir bräuchten hier so ein Regal und dann kommt auf jeden Fall deine Platte als erstes Gastgeschenk rein.
Ja, geil.
Also, wir haben noch nie, wie gesagt, das erste Mal Video und dann wird das hier den Heldenplatz bekommen als erstes, voll geil.
Schöne Sache.
Ich habe überlegt, vielleicht bohre ich hier noch so in die Augen von dem kleinen Jungen so kleine Löcher rein und mache dann so rote LEDs.
Oh ja.
Für die finstere Seite. Die zweite Platte wird dann ein bisschen düsterer.
Ja, oh je, ich glaube, das wäre dann cool mit den Zähnchen, auch mit dem Milchchen, das sieht ganz schön böse aus.
Richtig, ne? So ein bisschen Vampire-mäßig ist das. Ist ein bisschen blöd, wenn man jetzt quasi nur zuhört und das nicht und nicht sieht, wovon wir reden.
Ich sah als kleiner Junge aus wie ein Vampir.
Also auf jeden Fall wie ein Vampir. Es ist auf jeden Fall ein evler ganz tief drin ist noch einiges vergraben, worüber man fleißig Songs schreiben kann.
Genau.
Das ist jetzt EP, ne?
Das ist eine
fünf
EP.
Songs ist ja quasi EP. Ich stelle jetzt die Frage, die mich immer am meisten aufregt, wann kommt das Album?
Das ist tatsächlich noch nicht in Aussicht, weil ich bringe jetzt dieses Jahr noch eine Single raus, aber muss nächstes Jahr einfach gucken. Also ich habe meine Songs so live-fähig jetzt erstmal gemacht mit der Loopstation so. Also ich stelle mich ja nicht nur auf die Bühne und spiele meine Songs mit der Gitarre, sondern bin primär seit einem Jahr dabei, meinen Sound so krass zu definieren live. Und der steht jetzt so sehr, dass ich damit erstmal komplett raus will.
Cool.
Dass ich erstmal spielen.
Touren halt hauptsächlich.
Genau. Einfach touren und spielen und mit
dem
Kram.
Gibt es da schon einen konkreten Plan so, mit wem man vielleicht gehen könnte, ob du alleine eine Tour spielst?
Nee, das steht noch aus. So, ich habe jetzt gerade so, die ersten Videos kommen jetzt und die ganzen Bewerbungssachen für nächstes Jahr stehen jetzt an. Das ist ja mal am Ende des Jahres, bewirbt man sich für den ganzen Kram. Und dann gucke ich mal, wo der Weg überhaupt hingeht nächstes Jahr. Und Dann, während ich spiele, will ich halt eh noch mehr Songs sammeln, die ich mir auf einem Album vorstellen kann. Aber dann gucke ich mal, ob das überhaupt schon nächstes Jahr irgendwann dran ist. Ein Album ist halt auch sackteuer.
Scheiße teuer.
Ja, deswegen, das ist auch noch ein Faktor. Und dann gucke ich mal, also ich mache mir da keinen Stress. Ich glaube, dass die Musik, die ich jetzt gerade mache und die Songs, die ich habe, eh so ganz gut funktionieren und es ist jetzt für den Punkt, an dem ich bin, noch gar kein Album brauche, so. Sondern es gibt ja so diese Album-Release-Struktur, die es früher mal gab, die hat sich ja sowieso, ist ja sowieso komplett aufgebrochen heute. Vollkommen.
Also eigentlich keine, machst du ja nur noch Singles.
Ja,
ne? Genau. Und dann mit den Singles am besten immer jedes Mal ein Hit und am Ende presst du deine Hits alle auf eine Platte.
Genau, so, ich mache Hits.
Was hältst du von der Entwicklung überhaupt? Ja, weil das echt so, das ist was mich gerade irgendwie voll krass bewegt, weil man natürlich, wir haben ja jetzt quasi ein bisschen Budget von einem Label, um Songs zu machen und es ist halt so, primär ist der Fokus halt wirklich einfach die Ansage, ey, schreib Hits. Ja, das ist, also so krass das klingt, aber... Ja,
scheiße.
Ja, ist mega. Also auch nicht nur, aber natürlich jetzt in der ersten Rutsche, dass man wirklich einen Track hat erstmal, an dem man sozusagen ansetzen kann und sagen kann, okay, pass auf, der wird wahrscheinlich seine Kreise ziehen und wird halt Leute catchen. Hm. Weil sonst ist es schwierig, Leuten den Rest deiner Musik zu zeigen, wenn es nicht einen gibt, den sie rauf und runter hören. Das ist tatsächlich so. Also
ja, klar. Also da gibt es ja, das stimmt schon, wenn man das so als Musik da, als Businessmodell sieht irgendwie und guckt so, was catcht die Leute und was nicht. Aber ich finde so, diese Release-Struktur, die es jetzt heute gibt, ist einfach zeitgemäß so, ganz klar. Also gerade mit den ganzen Streaming-Plattformen.
Ja, und voll die krass kurze Aufmerksamkeit.
Genau. Es geht alles viel, viel schneller. Du musst öfter was bringen, weil es eine Informationsflut gibt so und die Leute kommen gar nicht hinterher. Deswegen ist es okay, nicht alle zwei Jahre einfach ein Album zu bringen, sondern zwischendurch mal was zu droppen. So. Das finde ich völlig normal.
Also man kann sich, finde ich ja gut darüber aufregen sozusagen, dass man dieses alte Modell vielleicht nicht mehr hat. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht mal so businessmäßig gedacht, dass man zum Beispiel häufiger Tracks raushaut, weil das ja viel näher an dem dran ist, wie man als Musiker eigentlich überhaupt arbeitet.
Ja,
ne?
Ja, voll.
Weil ich meine, am liebsten, also mein Traumzustand von Musikrelease und Producing wäre, ich setze mich hier hin, ich produziere einen Song in einer guten Qualität, aber nicht in der heftigsten High-End-Radio, ich habe da 10.000 Euro reingebuttert, Qualität, und den haue ich dann auf SoundCloud raus. Das wäre mein Wunsch so. Wenn das gehen würde, boah, voll nice.
Also die steht ja theoretisch nichts im Weg. Weil
rein theoretisch nicht, das stimmt. Ja. Praktisch ist es dann doch so, dass man, wenn du die Möglichkeiten hast, in einem mega fetten Studio aufzunehmen, dann leuchten dir auch schon ganz schön die Augen.
Ja klar, da muss man sich dann irgendwie entscheiden. Man will natürlich auch mit was Gutem rauskommen. So.
Voll.
Ja, ich denke immer so, dass die Musik einfach für sich sprechen kann. Deswegen finde ich auch immer dieses Ganze mit Labels und so, dass man gucken muss, dass man da seinen Singletrack hat, der catchy ist und der Rest, ja, mach mal hier 4, 5 Albumtracks sind okay, die hören eh keiner, die sind aber nur Lückenfälle. Finde ich immer so schwierig, weil ich denke halt, so jeder Song, den man eigentlich als Musiker macht, der hat schon eine krasse Bedeutung für einen. Und klar, catcht der eine Song mehr oder weniger und klar, wenn man ganz hoch hinaus will und so, dann ist so ein Kram eigentlich wichtig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wie unwichtig ist das eigentlich so, weil du machst ja nicht Musik, um groß rauszukommen und eine Million zu verdienen.
Kannst du auch nicht.
Du machst Musik.
Du würdest ja, das habe ich auch immer so oft diese Diskussion, dass viele sagen, ja, und wann ist denn oder willst du nicht den großen Durchbruch, und ich mir so sage, ey, wenn du den großen Durchbruch willst, wenn du Geld willst, dann mach doch was anderes als Musik, weil ich weiß nicht, du machst ja auch schon vor lange so, aber du würdest es ja gar nicht durchhalten, wenn dein Anspruch die ganze Zeit wäre, ich möchte jetzt eine halbe Mille auf dem Konto haben, weil das so unrealistisch ist als Musiker und so weit weg, dass du kannst es nur machen, wenn du es feierst, so, weil sonst stirbst du dabei einfach.
Es gibt einen geringen Prozentsatz an Leuten, die das irgendwie schaffen, und aber es ist natürlich schon möglich. Ich meine, es gibt genug Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde, es gibt genug Künstler in der deutschen Popszene, die sind einfach okay, aber die machen einfach das, was gerade gefragt ist, was die Leute anscheinend hören wollen und was am meisten gepusht und vermarktet wird, und deswegen funktioniert das, und damit kannst du einfach auch Geld verdienen, weil die Leute fressen einfach das aus der Hand, was gerade gepusht wird. Und
ja, wobei da ist es ja wirklich so ein richtig krasses Geschäft, also es ist wirklich ein Produkt dann einfach, ne? Was dann vertrieben und vermarktet wird und so weiter. Und da muss man sich, glaube ich, echt die Frage stellen, ob man da Bock drauf hat, ob man das kann. Ich habe auch vollen Respekt für die Leute, die das machen, weil die sind halt, ich glaube, dass deren Expertise oder das, worauf die Bock haben, halt auch voll in diesen Business-Bereich halt einfach reingeht, und dass sie einfach Spaß dran haben, das auch irgendwie zu vermarkten. Und Musik ist dann halt einfach ein Teil davon, aber nicht der Selbstzweck sozusagen, ne?
Ja, ey, ich habe da auch größten Respekt vor. Ich würde jetzt auch niemals sagen, so, ey, so ein Max Giesinger, ey, so ein Penner, was macht der eigentlich für einen Scheiß? So, sondern ich habe größten Respekt davor, dass er das so durchzieht und dass er das macht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass auch nicht jeder kann. So.
Ey, voll, und der hat ja auch Skills, also das ist schon krass.
An dem Punkt zu kommen, wo er ist, das erfordert super viel Arbeit. Ja. Natürlich spielen da viele, viele Leute mit, aber es ist krass. Ist immer so einfach, als junger, kleiner Popelmusiker zu sagen, ja, so einen Scheiß würde ich niemals machen, das finde ich voll blöd. Aber selber hat man ja eigentlich noch nie die Möglichkeit dazu gehabt, sich überhaupt zu entscheiden. Und bis man da nicht ist und diesen Weg überhaupt gehen könnte, kann man da auch nicht abwertend drüber reden. Ich würde eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass es nicht mein Weg wäre. Ich kann aber jeden verstehen, der das irgendwie geht. Mhm. Den Weg irgendwie geht. So. Nämlich.
Auf jeden Fall. Wie ist das bei dir, wenn du sagst, okay, es gibt diesen Erfolgsweg und du kannst es voll verstehen, heißt es ja im Umkehrschluss, dass das jetzt geplant zumindest überhaupt nicht dein Weg ist. Wie sieht denn dann deine Vision von deiner musikalischen Zukunft aus? Also jetzt so Zeitraum 5, 6 Jahre vielleicht.
Ey, das ist super schwer zu deuten. Ich hätte letztes Jahr um diese Zeit noch, ich hatte überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt dieses Jahr stehe und hätte niemals gedacht, dass ich irgendwo einen komischen Podcast aufnehme, weil ich live in Bremen gewonnen habe. So, es hätte mir das da jemand erzählt, hätte ich gesagt, okay, keine Ahnung, ob das stattfinden wird. Meine Wunschvorstellung von dem, was ich mache, ist, dass ich meine Musik und meine Leidenschaft immer weiter produzieren kann. So. Und ich hoffe, dass es genug Leute gibt, denen das, was ich tue, viel gibt, so. Weil für mich gibt es nichts Wertvolleres als Leute, die meine Lieder hören und sagen, ey, ich konnte mich da irgendwie wiederfinden, mir hat das irgendwas gegeben, ich war in einer ähnlichen Situation. So, das finde ich pusht mega. Und deswegen mache ich Musik. Und das mache ich weiter so. Und wenn meine Reichweite sich erhöht, weil es mehr Leute interessiert und sich mehr Leute wiederfinden da drin, finde ich das cool. Ja. Und dann mache ich das und dann spiele ich auch, keine Ahnung, spiele ich in Club XY. Wenn es in einem Jahr so ist, dass es immer noch ähnlich ist wie jetzt, dann finde ich es auch okay. So, ich habe da keinen Stress mehr, sondern ich will meine Musik so machen, wie ich glaube, dass sie richtig ist. Und wenn sie Anschluss findet an was Größeres, dann ist cool. Aber ich setze mir da jetzt kein Ziel, so ich muss da und da sein, sondern ich glaube, die Musik, die ich mache, wenn ich sie ehrlich mache, wird sie an den Punkt kommen, an den sie kommen kann, ohne dass ich da irgendwie groß rumrühren muss. So.
Ja, das ist ziemlich weise, glaube ich. Ja, ja, voll. Also voll. Ich kenn das von mir, weil das immer so der Anspruch ist, den man, glaube ich, haben sollte, um irgendwie gesund mit dem ganzen Prozess so umzugehen. Aber ey, in der Realität muss ich ganz ehrlich sagen, so, ich habe auch Phasen, wo ich denke, oh fuck, warum funktioniert das nicht? So, oder warum geht's nicht, warum funktioniert es ja nicht, ist ja Quatsch, weil das ist ja mein Brainfuck, es funktioniert ja ganz gut. Aber dann will man irgendwie irgendwas, so irgendwie, was man so Erfolg nennt, ohne dann hinten raus richtig zu wissen, was das überhaupt sein soll. Also was heißt das? Wenn ich jetzt sage, ich möchte erfolgreich sein mit meiner Musik, so bedeutet das, dass ich den Tower voll kriege hier in Bremen, den Club, so, das haben wir geschafft, so. Ist das Erfolg? Ist wahrscheinlich Erfolg, so.
Ja, voll.
Ne?
Geil.
Und auf der anderen Seite, oder ist das halt das, eine Arena auszuverkaufen, so. Keine
du bist Ahnung. Ja immer an einem Punkt, wo du, wenn du irgendwas erreichst und wenn du irgendwas schaffst, an einem Punkt bist, wo du hart für gearbeitet hast, dann verliert man, glaube ich, das Gefühl dafür, wie viel das eigentlich schon bedeutet.
Voll.
Weil in der Musikwelt, ja. Für Außenstehende entwickelt sich alles manchmal echt schnell, aber für einen selber, wo man sich Tag für Tag hinterfragt, entwickelt sich alles super langsam. Und wenn man dann ein Ziel geschafft hat, weiß man nicht, ist das jetzt schon ein Erfolg? Ey, aber ganz im Ernst, so wenn du dir, stell dir dein inneres Ich vor ein paar Jahren vor, bevor du überhaupt mal daran gedacht hättest, dass du mal den Tower mit deiner Mucke alleine voll kriegst. So.
Ja,
ey, wie geil ist das denn überhaupt? Ja. Überhaupt das mal geschafft zu haben. Und es gibt, ey, man kann immer höher und weiter greifen als an dem Punkt, wo man gerade steht, na klar. Voll. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, sich auf den Momentum einfach einzulassen und zu sagen, ey, das, was ich jetzt gerade habe, das, was ich mache, ist cool, so wie es ist und das ist der größte Erfolg. Allein, dass es ein paar Leute gibt, die das feiern, was du tust, du das feierst, was du tust, dass du ehrlich hinter deiner Musik stehst, ist ja das größte Geschenk und den größten Erfolg, den du dir wünschen kannst. Und die Ausmaße, die das Ganze nimmt, die werden, keine Ahnung, werden entweder noch viel größer oder auch nicht. Aber am Ende bist du der, der da immer stehen kann und sagen kann, ey, ich habe das gemacht und ich bin da stolz drauf.
Na klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist schon, ich weiß nicht, ich finde es halt heftig. Es ist auch so ein krasser Irrglaube, dass man, wenn man dann Sache X erreicht hat, die dann zwei Nummern größer ist, dass man dann irgendwie sich anders fühlt. Weil ich glaube, es bleibt immer gleich. Ich fühle mich exakt gleich, wie vor 3, 4 Jahren. So. Also klar hat sich alles verändert. Ich habe mich krass verändert. So. Meine ganze Umgebung hat sich verändert. Mein musikalisches Arbeiten, selbst meine Musik hat sich krass verändert. Und trotzdem fühle ich mich immer noch so ein Stück weit rastlos und getrieben. Das ist so mein Charakter. Also du scheinst da ja viel entspannter ranzugehen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass dieses Gefühl immer bleibt und entweder bist du glücklich mit dem, was du machst, und das bin ich definitiv, trotz Rastlosigkeit, oder du bist halt unglücklich mit dem, was du machst. Und dann hast du halt ein Problem. So, das ist halt echt.
Ja. Mich haben die ganzen Leute nach dem Live in Bremen-Finale gefragt, so, hey, ja, wie geht's dir jetzt eigentlich? Voll geil, Glückwunsch so, und was macht das mit dir? Und ich musste dann immer so denken, so, ey, keine Ahnung, so, ist alles natürlich genau wie vorher. Ich habe nichts anders gemacht als in dem letzten fucking halben Jahr. Nur auf einmal hat es eine größere Reichweite erreicht, ja, irgendwie. Ja. Aber ich denke mir nicht, dass ich dass ich dadurch meine Struktur und mein Leben verändert, weil ich irgendwas erreicht habe, so, weißt du, sondern ich habe mehr Hilfsmittel quasi jetzt, die ich an die Hand kriege.
Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du so den Insanity-Erfolg hast, dann kann ich es echt nicht sagen. Also wenn du jetzt auf einmal so, jetzt hast du jetzt gerade vielleicht deine kleine eigene erste Show gespielt und dann machst du den Song und plötzlich hast du irgendwie so ein Pier 2 voll oder sowas, also so 1000 Leute laden. Ich weiß nicht, wie es dann ist. Ob einen das dann so kalt lässt und unverändert, kein Plan, kann ich nicht beurteilen. Können wir beide ja sicherlich nicht beurteilen. Aber ansonsten ist es halt auch nur ein weiterer, also so, weißt du, so ein Sieg bei Live in Bremen wäre genau mein Feeling dazu, ist halt einfach ein weiterer, ist halt einfach ein erwarteter Step. Also erwartet, dass man teilnimmt und dass man gewinnt, ist irgendwie geil, also geil on top. So ist mega das Gefühl. Aber am Ende des Tages halt auch nur ein weiterer Schritt. So, ne? Und vor allen Dingen live in Bremen, ich weiß nicht, wie jetzt das Coaching-mäßig aussieht, was ihr dann, oder wie die Begleitung aussieht, kannst vielleicht gleich was zu erzählen, die ihr dann irgendwie bekommt. Aber es ist halt, am Ende des Tages nimmt dir halt keiner deine Aufgaben ab, so, und keiner deine, ja, Arbeit, die du machen musst. So.
Voll. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Live in Bremen-Ding aussieht gerade. Ich stand kurz in Kontakt nochmal mit dem Gero, aber ich weiß noch nicht, was so auf mich zukommt. Die Kommunikation war jetzt noch nicht so krass da. Also ich weiß natürlich, was ich da wohl gewonnen habe und so, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, was das Coaching jetzt noch so mit sich bringt und so und was überhaupt jetzt passiert. Ich weiß nur, dass ich diese Show im Lagerhaus habe. Die wird geil.
Wann ist denn das überhaupt?
25. Januar. Neuen Terminkalender eintragen. 25. Januar.
Ich überlege gerade, ob. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber egal. Ja. Blödes Thema.
Okay.
ja, Mann. 25. Januar Lagerhaus. Geht auf jeden Fall hin. Das ist schon auch eine große Location. Spielst du dann als Solo-Act quasi da?
Genau, ich denke.
Krass, geil. Das ist heftig. Wir haben unsere erste eigene Show im Lagerhaus auch gespielt.
Okay.
Das war mega fett. Also coole Location.
Ja, voll. Ich ahne das auch. Ich war da auch schon mal auf ein paar Konzerten. Ich finde es eh geil. Ich habe jetzt so in dem letzten Jahr habe ich so viele Locations in Bremen abgeklappert. Ich habe meine Release-Show habe ich im Tower auch gespielt.
Ach, cool.
Das war auch richtig, richtig geil. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so voll wird.
Wann war das?
Das war ich glaube, witzigerweise am 25. November letztes Jahr. Das ist jetzt knapp ein Jahr her.
Krass, ey.
Genau. Und da habe ich, ja, da habe ich, da waren, glaube ich, so 130 Leute da. Der Tower ist dann natürlich,
hey, krass,
nicht voll.
Nice.
Aber ey, ich bin auch so immer voll überfordert mit dem Kram, den ich machen muss, weil ich bin ja eh Solo-Künstler und ich mache alles allein. Ich mache mein Booking allein, ich mache mein Management allein, ich mache Social Media allein. Ich habe niemanden, der mir irgendwie hilft. So.
Du hast auf deinem Social Media Kanal immer noch einen anderen Buddy irgendwie dabei, häufig, oder?
Ja, der Nico, Diggi, ja. Shoutout, Digga, Nico ist mein bester Freund, der ist immer dabei, weil ich brauche immer so eine seelische und mentale Stütze, wenn ich irgendwo spiele, gerade wenn es größer wird, ja. Ich bin jetzt auch beim Schlachthof dabei und der unterstützt mich da, also ich habe echt viele Freunde, die mich da immer pushen so und die auch mit dabei sind, Nico fährt mich immer irgendwo hin, so wenn ich einen Gig habe oder so, ist richtig geil,
nice.
Aber trotzdem bleibt am Ende des Tages natürlich alles an mir hängen, so. Ich weiß so, wenn ich nicht aufstehe und meinen Scheiß erledige, dann wird das nichts. Und 90% von dem Kram, den ich mache, ist eigentlich gar keine Musik, sondern nur Office-Scheiße. Ey, es nervt so heftig.
Der also Schreibtisch in diesem Raum ist der größte.
Ja,
also,
ja, ja.
Das ist echt so abgefahren.
Wenn irgendein Booker das hier gerade hört, ich bin da, komm rein.
Das ist so krass, ne? Ich finde immer, dass die Leute sehen halt irgendwie dann das Ergebnis, das ist in der Regel irgendein Track mit einem Video vielleicht dazu oder halt irgendein Live-in-Bremen-Sieg. Aber was dahinter passiert, um dahin hinzukommen, das ist schon echt wahnsinnig viel.
Ja.
Du hast jetzt gesagt, und das widerspricht ja auch schon fast ein bisschen der Aussage, dass du sagst, okay, pass auf, Erfolg ist jetzt nicht so was, was du planst, so. Wenn du sagst, du hast deinen Job gekündigt, hast du deinen Job für die Musik gekündigt oder hast du deinen Job gekündigt, weil du keinen Bock auf deinen Job hattest?
Ich habe meinen Job geliebt, tatsächlich.
Hast du gemacht, genau?
Ich habe bei Radio Bremen gearbeitet.
Ach Quatsch, genau. Witzig.
Genau. Ich habe aber für die Musik den Job gekündigt, weil ich einfach Bock habe, nur das zu machen und das meine größte Traum- und Wunschvorstellung ist. Irgendwie. Aber das hat nichts mit, also ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt glaube, weil mein Ziel der Erfolg ist, so, sondern mein Ziel ist, von meiner Musik leben zu können. So. Und das wäre für mich der größte Erfolg.
Ist es ja
so,
auch.
Welche Ausmaße das am Ende hat, ist mir egal. So. Ich fahre auch mit der Bahn zum Gig. Ich hab Bock. Ich brauche jetzt keinen Porsche oder so.
Gespielt und das auch mit Straßenbahn hin, um Geld zu sparen und sowas. Ja, ja, ist super abgefahren. Ich meine, alleine, du kannst ja, also es ist ja realistisch, dass wenn du dich quasi selber vertreibst und ich weiß nicht, wie es aussieht, aber Booking auch selber machst, dann sparst du ja und Management selber machst, dann hast du ja schon mal 40% gespart. Das ist ja schon richtig viel Cash.
Komm auf den Deal an, ne?
Naja, aber die Deals sehen ja eigentlich immer relativ, also von den Prozenten, die Feinheiten sind immer sehr, sehr unterschiedlich, aber die Prozente sind eigentlich immer gleich, dass man 19-20% an Booking abdrückt und 20% an Management. Das ist schon.
Ja, na klar. Ich denke mir nur halt so, bei vielen Verhandlungssituationen, die ich jetzt auch schon hatte, so dachte ich mir immer, ey, ich brauche unbedingt einen Booker oder einen Manager, weil wenn man als Künstler selber irgendwie in Verhandlungen steht, dann hat man eine viel schwächere Verhandlungsposition. So, wenn man mal Real Talk macht über so die Booking-Welt, so auch was Festivals angeht oder so, wenn ich da irgendjemand anschreibt und sagt, hier, du kannst auf unserer ganz kleinsten Bühne von unserem kleinen Festival spielen, wo nur Singer-Songwriter sind, das hatte ich letztens. Finde ich auch richtig cool, also ich fühle mich immer super geehrt, wenn ich eine Anfrage kriege.
Ja.
Da habe ich dann zum Beispiel gesagt, ich habe voll Bock bei euch zu spielen, aber ich sehe mich nicht nur als reiner Singer-Songwriter, weil ich halt meinen Loopstation-Kram-Wand sehe, spiele und so. Und ich würde bei euch spielen, aber nicht auf der kleinsten Bühne, wo sonst nur Leute ein bisschen Gitarre zocken und singen, sondern ich würde gern was Größeres. Und dann kam halt natürlich die Ansage so, ja, wir suchen aber nur dafür. Und dann war das Ding natürlich geritzt. Und ich kann natürlich als Künstler, kann ich mich nicht nochmal vermarkten, weil ich hasse auch zu sagen, so, hier, Michael Reisen kann das oder macht das und das, so in der Position sehe ich mich nicht, sondern ich sage nur, was meine Musik ist und was ich mache und entweder die Leute nehmen das oder nehmen es nicht und wenn du halt einen Booker hast oder einen Manager, der dann ein bisschen im Business ist, der sagt dann so, Leute, hör mal zu.
Da, der
so,
Typ, Alter.
So sieht das nämlich aus und der macht das und wenn ihr nicht wollt, habt ihr Pech gehabt.
Ja.
Und,
ja
aber okay. Sowas schreiben würde ich halt nie schreiben, weil ich denke, das wäre
Lass das einen Freund schreiben. Also wenn du wenn du schon kein Manager oder sowas hast, ich glaube immer, unser allererster Booker, Philipp Stürer, liebe Grüße an der Stelle, der hat immer gesagt, letztendlich kochen alle nur mit heißem Wasser. So, und das stimmt voll. Auch eine Booking-Agentur kann ja im Prinzip nichts, also wenn du nicht gerade, keine Ahnung, Glanzstreicher-Booking bist und du hast die krassesten Acts, wo du deine neuen mit auf Tour schicken kannst, dann hast du ja im Prinzip keine Handhabe, wenn nicht der Track da ist oder weißt du, die Single, das Album, was die Leute gerne hören, dann wärst du ja schön blöd, wenn du, oder beziehungsweise dann wärst du ja quasi Gott, wenn du trotzdem die heftigsten geilen Shows irgendwie ranholen kannst. Also letztendlich liegt alles beim Künstler, ey. Das ist echt sowas. Wir haben auch zu Anfang immer gedacht, ey, und dann haben wir die Booking-Agentur und dann haben wir das Label und dann haben wir das Management und dann passiert plötzlich alles, aber letztendlich ist immer nur was passiert, wenn wir krass dafür gearbeitet haben und es ist irgendwie in einer gesünderen Form passiert, weil da Leute da waren, denen wir vertraut haben, die das mit uns zusammen gestalten. So. Zumal jetzt, also um jetzt mal konkret zu sagen, unser Management zum Beispiel, die halt sehr, sehr darauf bedacht sind, dass das, was wir machen, nachhaltig ist und irgendwie gesund und richtig und nicht irgendwie einfach nur, oh genau, Erfolg, schnell Erfolg und danach sind die Jungs dann auch wieder weg vom Fenster, ne? Also da achten die sehr, sehr drauf. Aber letztendlich sind wir die Tracks schreiben und wir die Social Media bespielen und das ist dann das, was irgendwie auf das Konto, ey, ihr dürft bei uns auf dem Festival spielen, einzahlt dann. Also zumindest so meine Erfahrung damit.
Ja, Also was beim Booking und so finde ich immer noch super geil, ist, dass die Leute halt einfach die übelste Konnecke haben, so, ne? Also die Leute, die kennen Leute, die ich halt nicht in meinem Telefonbuch stehen habe. Und das ist ja das, was am meisten wert ist. Und auch wenn man ein unbekannter Künstler ist, so, wir wissen natürlich Booking-Agenturen, okay, wo würde der wahrscheinlich Zuspruch finden, wo passt der rein, welche Leute brauchen überhaupt solche Künstler und rufen dann bei den Leuten an, so. Ich habe da keine Ahnung, ich kann mir das ungefähr vorstellen. Ich kenne aber auch nicht alle 5 Millionen Festivals, die im Jahr stattfinden.
Auf jeden Fall.
Und
Es gibt da gute Listen online.
ja,
Aber es ist halt
klar, es
schwierig.
ist,
Wahrscheinlich landet man super schnell im
ja,
Papierkorb, wenn man einfach nur als
genau.
random person dahin schreibt, ne?
Wenn du als
Klar.
Künstler selber schreibst,
Ja.
mit meiner semi-professionellen E-Mail-Adresse.
Ich habe ja.
Ja, nee,
Ryzen@gmail.com.
music.michel@gmx.de.
Wirklich?
Ja, klar.
Das ist geil.
Ja, ist doch savage, wa?
Das ist
Ja,
richtig geil.
finde ich auch
Ey
gut.
Marie, kannst du kurz das Licht anmachen? Das wäre richtig gut.
Oh.
Ist mir die ganze Zeit aufgefallen. Und ich. Ja, das Licht, das Tageslicht viel
Ah, oh,
geiler.
Leute, wenn ihr das sehen wollt, was
Weil
hier gerade passiert.
jetzt werde ich wieder richtig
Wahnsinn.
wach.
Ja.
Du hast jetzt Wohnzimmertour gemacht und gestern Abend war ein bisschen länger. Du hast dir heute als Wunschgetränk einen Tee gewünscht.
Ja, das hat aber, ich habe gar nichts getrunken oder gar nichts geraucht oder so ein Kram. Ich habe Mittwoch die Tour gestartet und bin Mittwoch direkt mit einer Erkältung aufgewacht.
Scheiße.
Ja, richtig bitter. Und habe dann Mittwoch den Gig gespielt. Nienburg, es war geil. Donnerstag waren wir hier in
In
Bremen.
Nienburg auf Wohnzimmer oder was?
Genau, so ein ganz kleines, muggeliges Wohnzimmer.
Geil.
Da waren so 10 Ladies am Start. Das war
War
eine
das das
sehr witzige Runde.
Dachterrassending?
Nee, das war gestern.
Das war gestern
Genau.
in Bremen auch.
Genau, das war hier in Bremen in der Neustadt.
Auf jeden.
Freitag ging es mir echt so scheiße, dass ich den Gig absagen musste. Also, Sabel, wenn du das hörst, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe noch nie einen Gig abgesagt, aber es ging echt nicht. Ich konnte nicht mehr singen.
Krass.
Und war froh, dass ich gestern irgendwie ein bisschen über dem Damm bin. Oder beim Damm war, dass ich wieder performen konnte quasi. Und heute ist meine Stimme so, wie sie ist, nicht weil ich irgendwie zu viel gesoffen habe und mich im Erfolg suhne von Live in Bremen, sondern weil ich meinen Job ernst nehme und einfach erkältet bin und mich versuche zu schonen. Ich bin ohne Scheiß, ich bin heute aufgewacht und hatte so einen dicken Brocken, weil ich konnte überhaupt nicht reden. Ich dachte so, Alter, wie soll ich denn jetzt hier
Ja, man hört es auch
eine
einfach ein bisschen,
Stunde
ne?
Podcast labern, wenn ich überhaupt irgendwie bei jedem zweiten Satz husten muss, so. Aber es hat sich ja geklärt.
Ey, wir hatten das in der letzten Folge, da hatten wir den Daniel Mangel hier, der macht hier Hood-Training in Bremen und ich war auch nur die
Ja.
ganze Zeit so immer so in die Ecke so husten, damit es halt nicht irgendwie auf der Aufnahme landet und dann halt
Ja.
zwischendurch anhalten und dann kam es aber, wenn du es unterdrückst, kommt es halt doppelt so, ne? Das ist
Genau,
richtig krass.
einfach alles raus, vielleicht auch ins Mikro rein.
Lass uns mal eben schnell in den letzten Teil reinjumpen. Das sind
Ja.
so kurze Fragen und dann die Antwortlänge kannst du selbst entscheiden. Hab die Frage, glaube ich, neulich das erste Mal gestellt und ich finde die immer noch voll sexy. Wenn du die Möglichkeit hättest, übrigens, es kommt, glaube ich, aus dem Podcast UFO, habe ich rückwirkend erfahren.
Ja.
Wenn du die Möglichkeit hättest, du könntest jetzt so einen riesen Broadway-Werbebanner bespielen. Du könntest entscheiden, es kostet irgendwie Millionen von Dollars. Wenn du das für einen Tag bespielen könntest mit irgendeiner Werbeanzeige, was würde da draufstehen?
Ist die Frage jetzt auf meine Musik bezogen?
Nee,
Oder ist das
allgemein
so eher so World Peace-mäßig oder was?
auf dich als Persönlichkeit. Du könntest die Welt auch ins Unglück stürzen. Was
Ach
ist bei
so,
dir?
ja, nee, das will ich ja nicht. Boah, ist natürlich, also. Ist das mit Ton oder ohne?
Werbeanzeigen sind, glaube ich, immer ohne Ton, aber du kannst
Okay.
natürlich Text wählen.
Text. Ey, ich bin da nicht so der absolute Marketing-Spezialist. Ich habe ja nicht PR studiert, sondern die andere Säule. Also, wenn es jetzt um meine Musik geht, würde ich natürlich irgendwie mein Kindergesicht mit Schnäuzer da schön drauf klatschen, damit die Leute schön mein Kindergesicht sehen und irgendwie einen netten Text, irgendwie Michel hat euch lieb, hört seine CD oder so.
Kauft meine Tapes.
Ja. Und sonst, keine Ahnung, nett sein tut nicht weh oder so. Finde ich ein
Nett,
geiler
das finde ich
Spruch.
ganz gut. Nett
Ja.
sein tut echt nicht weh.
Ich glaube,
Manchen Leuten tut
wenn
das
ich so
auch
die
nicht weh.
größten Werbeanzeigen auf der Welt schalten könnte, überall hier in Tokio und New York und so ein Scheiß, dann würde ich einfach darauf schreiben, nett sein tut nicht weh.
Kennst du den Film Free Rider?
Ja, bestimmt.
So eine komische deutsche Produktion. Ich würde es jetzt erklären, aber ich erkläre es dir im Anschluss.
Okay.
Sonst sprengt es den Rahmen und langweilt alle. Aber egal, spannender Film. Da geht es auch so ein bisschen um Werbeindustrie und wie man, wenn man die Werbung und komplettes Fernsehprogramm austauschen würde und das, was die Leute sehen würden, jetzt fasse ich es doch zusammen, scheiße, dass sich dann die Leute auf einmal verändern würden.
Ja.
Wenn man die Medienpropaganda sozusagen drehen würde und nur noch positive Sachen pushen würde.
Ja, wäre schön, wenn alles positiv wäre.
Aber wäre wahrscheinlich auch komisch, weil ja nicht alles positiv ist.
Ja, stimmt. Dann lebt man in so einer Blase. So einer
zweite Frage. Wenn du, stell dir vor, du bist jetzt 25, normalerweise habe ich immer irgendwie ältere Leute hier sitzen. Richtig, der jüngste Gast bis jetzt, ne?
Alter.
Ja, geil. Wenn du jetzt nichtsdestotrotz wieder erwartend einen, hast du einen Sohn?
Nee.
Hätte ja sein können. Wer nee. Wenn dein Sohn jetzt deinen Weg gehen wollen würde und von seiner Musik, was auch immer, wahrscheinlich wäre es dann Modern Cloud Rap oder sowas, wenn er jetzt damit die bigge Karriere starten wollen würde, was wäre so der Tipp nach deiner jetzigen Erfahrung, den du ihm oder halt ihr, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Sohn gewählt habe. Es ist, glaube ich, dieses Klischeebild, was ich immer im Kopf habe, der Vater und der Sohn, die zusammen auf so einem Baumstamm vor dem Sonnenuntergang sitzen.
Ja, ist okay, man muss ja nicht alles gendern.
Ne, aber ein bisschen.
Ja.
Was wäre das, was du ihm, ihm oder ihr dann mit auf den Weg geben würdest?
Boah, ey.
Das ist jetzt dieser Moment, dieser eine.
Ich würde, es kommt natürlich immer ganz drauf an welchem Punkt der gerade steckt, so. Aber ich würde den, glaube ich, immer wieder auf den Topf setzen und selber erstmal gucken, so als Vater, so ey, wo ist der, wo sehe ich den gerade? Und immer versuchen dafür zu sorgen, dass er sich selbst treu bleibt so und seinen Weg geht und sich nicht so viel reinschnacken lässt irgendwie, sondern einfach sein Ding durchzieht. Und eigentlich würde ich eher sagen, so ey, mach mal dein Ding mit der väterlichen Obhut, immer zu gucken, ob der auch gerade sein Ding macht oder sich zu sehr beeinflussen lässt. Aber ich glaube, ich würde meinem Sohn da gar nicht so viel reinreden. Ich würde ihm einfach ein bisschen machen lassen. Ja.
Voll gut. Wenn du eine Sache, also wenn du jetzt der Gott der Musik wärst, der Herrscher über Musik,
Alter.
Was wäre die Sache, die du in der Musikindustrie oder halt unter Künstlern ändern würdest, wenn du es einfach entscheiden könntest?
Ich würde auf jeden Fall diesen ganzen Ellbogenscheiß verbannen. Ich würde einfach ein richtiges Verbotsschild machen für Leute, die irgendwie sich gegenseitig ausmerzen wollen und gucken so, ey, bin ich besser dran als der andere? Weil ich finde, Musik ist sowas Großes und sowas Schönes, das viel mehr Spaß macht, wenn alle Leute zusammen an einem Strang ziehen und sich einfach lieb haben und zusammen Musik machen. So. Ich will da alle Leute mit auf der Bühne sehen. Ich will da Campino ein Ständchen singen mit Max Giesinger, wobei das ja gar nicht so eine entfernte Vision ist. Aber
Campino heult gleich.
Ja, genau. Nee, aber es wäre cool, wenn einfach alle sich in den Arm halten und sich lieb haben, so, weil Musik in jedem Bereich, jeder, egal was du machst, ist was Schönes so und jede Musik hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn es Leute gibt, die das annehmen können und das feiern können. So. Und ich würde einfach so einen großen Liebeshaufen an Musikern zusammenwerfen, dass alle mal zusammen für ein Wochenende irgendwie nach Vegas fliegen.
Finca in Portugal.
Ja, Finca in Portugal ist auch gut. Oder zusammen nach Vegas, mal alle Musiker zusammen einen drauf machen und sich alle lieb haben, sich das ganze Geld verschleudern. So auch die großen Künstler geben dann den kleinen Künstlern
ihre
ein bisschen
Vorschüsse.
Geld. So hier kannst du mal ein bisschen am Roulette-Tisch ein bisschen spielen.
Find
und dann so, ja, ist eigentlich ein scheiß Beispiel, aber nee, viel Liebe würde ich als Musikgott den Musikern auftragen. Habt euch lieb untereinander.
Ohne Scheiß ist so ein Thema, dass ich nie so richtig gecheckt habe, weil das was ist, was mir, als ich angefangen habe, Musik zu machen, das war mit, ich habe ja mit 23, 24 erst angefangen, Mucke zu machen und bin hier so in Bremen so ein bisschen reingerutscht. Es gab eine Musikszene, aber ich war logischerweise nie Teil davon, weil ich halt nicht in diesem Jam-Session Kreis groß geworden bin und wir waren halt als Band überhaupt nicht in dieser Musikszene drin und es war immer so, also es gab immer so ein latent, in Bremen so ein latentes Konkurrenzgefühl, was zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg gefühlt nicht so krass ist. Ist mir einfach nur aufgefallen. Es kann auch sein, dass es so so meine krass. Brille nie, also einfach überhaupt nicht stimmt und vielleicht stimmt es auch nicht mehr. Zu der Zeit ist mir so ein bisschen aufgefallen und ich habe es nie gecheckt, weil ich glaube halt, gerade wenn man am Anfang, also gerade wenn man am Anfang steht, ist es doch voll sinnvoll, sich gegenseitig zu supporten und irgendwie gemeinsam zu gucken, dass man irgendwie überlebt einfach.
Ja klar, es bringt aber auch viel mehr im Kollektiv so, sich gegenseitig zu pushen und es ist auch viel schöner, als sich gegenseitig auszustechen. Aber es ist krass,
was ja auch gar nicht geht. Also man sticht sich ja auch überhaupt nicht aus. Also
es ist verrückt, dass du das sagst. Also ich bin selber auch, obwohl ich ja Bremer bin, eigentlich nie so tief in die Musikszene eingestiegen. Aber das, was ich immer so mitkriege und was ich höre und was ich sehe, finde ich immer super schön und gemütlich, weil Bremen ist echt so ein kleines Dorf so.
Ja,
und
voll.
Die Musikszene ist auch nicht so groß. Und ich habe immer das Gefühl, dass hier sehr unterstützend ist. Ich höre das immer eher.
Ey, das war zu Anfangszeiten, also, vor 3-4 Jahren gefühlt so.
Ja, da habe ich
mittlerweile ist es halt auch voll anders. Wir sind ja selbst proberaummäßig in den Haber-In-Studios, wo jetzt auch die Live in Bremen-Coachings stattgefunden haben. Und da sind ja auch, also jede Band aus Bremen verirrt sich gefühlt irgendwann mal dahin. Und es ist immer total schön. Also, dass so ein Live-Bremen-Coaching stattfindet. Ich glaube, letztes Jahr sind wir da auch einfach da gewesen und saßen da halt rum und haben unseren Scheiß parallel produziert zu dem, was da Neues quasi dann entstanden ist. Und das war so ein total, also es ist so ein familiäres Gefühl schon so. Und ich finde, ey, wenn wir das irgendwie auch für Bremen in Bremen hinkriegen, dass das noch viel, viel enger connected ist und man sich noch viel, viel mehr gegenseitig hilft, so. Mazeltov, ne? Das wäre schon ganz geil, ey.
Ja.
Muss man sich vielleicht auch jeder Einzelne mal da fragen, was man dazu beitragen kann oder wie das aussehen kann.
Ja, es gehen ja alle Leute mal weg. Ich gehe jetzt auch weg, leider.
Wo gehst du hin?
Aber ich gehe nach Köln.
Ah, krass.
Jetzt am 1.12., aber nicht, weil ich keinen Bock mehr auf Bremen habe, sondern weil ich irgendwie nochmal nach einem anderen Input suche für mich. Und deswegen gehe ich jetzt auch um bestimmte Zeit nochmal irgendwie weg. Und weil ich da so ein Musikernetzwerk habe mit Leuten, denen ich einfach gerne mal ein bisschen hängen will und mir da ein bisschen eine Scheibe abschneiden kann von denen. Und ich habe Bock auf Sessions und viel spielen, Cafés und das ist halt in Bremen leider nicht so möglich. Das müsste man halt aufziehen. Da brauchst du halt jemanden, der das mal richtig in die Hand nimmt.
Der das hauptsächlich halt macht,
genau,
ne?
Genau, aber das ist halt immer schwer in so einer kleinen Stadt. Aber ich meine, es ist ja trotzdem schon was da für diese Größenordnung so.
Auf jeden Fall. Ich finde echt, dass das noch mehr irgendwie gepusht werden kann. Also vielleicht an die Leute, die zuhören, tut uns den Riesengefallen und geht einfach auf Konzerte. Nicht auf unsere Konzerte, vielleicht auch auf unsere Konzerte. Aber geht einfach mehr auf Live-Konzerte, weil klar, die Elektroparty bringt hart Bock und so und Pillen schmeißen und alles geil und fette Bässe und Party tanzen und so. Aber Live-Musik ist so wichtig einfach. Es ist so unfassbar wichtig. Und wenn man das nicht unterstützt, dann stirbt sowas halt einfach. Und wie gesagt, ey, wenn irgendein Act cool ist und den feiert, dann, ihr feiert den, dann geht auf die Konzerte. Einfach, weil das die Form der Unterstützung ist, die wirklich was bringt. So.
Ja, ich finde auch immer, ich finde, es muss eher so ein Grundbewusstsein auch bei den Leuten irgendwie mal wieder am Start sein. Ich merke das jetzt immer so krass, wenn ich Wohnzimmerkonzerte spiele und dann am Ende, also ich spiele immer auf Hut so. Es gibt keine Gage oder so und niemand muss mir jetzt irgendwas zahlen, sondern ich spiele da und sage den Leuten am Ende vom Konzert, ey, überlegt euch, wie viel das hier wert ist. So, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Die Hauptsache ist, dass die Musik hört, aber guckt mal so, ob ihr was dafür geben wollt. Und es ist krass, was für eine Bereitschaft da dann auch ist bei
voll,
den Leuten.
Total.
Also die Leute geben richtig gern richtig viel.
Ja.
Manchmal hört man aber so, wenn man irgendwie mit Leuten schnackt, so, oh ja, hier spielt der und der in das Konzert, ey, Karte 15 €, und die Leute so, boah, weiß nicht, boah, es ist hier ein bisschen viel. Und ich denke so,
aber ein 20 Leute schmeißen dann.
Ja, das, ja. Ja, nee, das ist geil, aber ich meine so, ey, du gehst, wenn du feiern gehst, kaufst du dir zwei Cocktails und bist bei 15 €.
Es ist wirklich so, ne? Ohne
so, und Scheiß, man hat diese, man hat gar nicht dieses Verständnis von diesem Wert von Geld eigentlich.
Weil so viel
Musik
da ist. So, ich schmeiß Spotify ein. Ich hab in meiner Sammlung jedes Lied der Welt gerade. Nicht jedes, aber fast jedes, weil ich Spotify habe für 10 € im Monat. Das ist irre, Alter. Früher hat man noch auf Alben gespart. Und ich will jetzt gar nicht mal das alte, bessere, coole, tolle irgendwie so nostalgisch da hinterher weinen. Aber trotzdem irgendwie, was ich halt schon finde, wo ich schon den Trend hingehen sehe, ist, dass man halt so 1-2 Künstler hat, die man halt sehr intensiv begleitet so und mit denen man sich halt auch wirklich tiefgreifender befasst. Es gibt halt einfach so viele und man pickt sich dann halt einfach seine 2, 3, 4, 5 raus. So, und die begleitet man halt richtig so. Und das wäre halt, glaube ich, so, also ist, glaube ich, so meine Vorstellung, weil es muss irgendwann wieder persönlicher werden. Es kann nicht ewig auf dieser Social Media, man droppt jetzt einen Song nach dem anderen und macht so ein bisschen Party auf Instagram Stories, da kann es ja nicht bleiben so. Ich glaube, da wird es einen Trend zurückgeben, dass man mehr, dass man, ey, ohne Scheiß, dass die größten Bands halt auch wieder mehr Wohnzimmerkonzerte und sowas spielen oder, keine Ahnung, eine eigene Konzertlocation etablieren oder was auch immer.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hingeht. So, das kann man, glaube ich, echt nicht sagen, weil sich das so krass im Wandel befindet. Aber klar, ey, die Live-Branche wird, glaube ich, gefühlt irgendwie größer gerade, denke ich so.
Ja, weil die Leute sie wieder connecten wollen, genau. Alter. Du kannst, also ich finde, Instagram-Stories machen mir persönlich auch voll Spaß und Facebook und so. Aber am Ende des Tages so richtig connecten tust du nach wie vor mit den Leuten auf den Konzerten, wenn du mit denen redest.
Ja, klar.
So, ich, oder Instagram live ist halt. Eine
Plattform, so. Ja. Ich finde es auch super nice. Ich finde es cool, dass man die Leute mitnehmen kann, so. Aber das ist ja auch nicht so, die Leute folgen ja nicht wegen deinen Instagram-Stories. Es sei denn, du machst verdammt gute Instagram-Stories. Aber ansonsten ist es ja echt nur so ein, die gucken, was bei dir abgeht und kommen dann zu den Konzerten.
So. Ja, auf jeden
Fall. Ne, glaube ich.
Ich habe gerade spontan die Idee, dass es auch mal witzig wäre, wenn, wenn nicht nur quasi wir irgendwie Frage-Antwort-Spiel machen, sondern wenn du jetzt, wir haben jetzt im Schnitt, glaube ich, ich habe mal neulich nachgeguckt, 300 bis 400 Zuhörer, die das ja. sich reinziehen.
Moin Leute.
Und es sind ja ein paar. Und wenn du jetzt quasi Musikbegeisterte etwas fragen könntest, was wäre eine Frage, die du an die Leute hättest, so als abschließende Frage?
Boah, das stellt es mir von eine Aufgabe
hier. Richtig das geil, ne?
Die Leute jetzt
und das vorstellen. Um diese Uhrzeit, ey.
Das ist krass. Ja, Leute da draußen an den Empfangsgeräten.
Ich bin gespannt, ob jemand antwortet.
Ich hoffe, alles ist gut eingestellt. Ich muss mal ganz kurz in meinem Gehirn diggen. Nach einer coolen Frage, die auch irgendwie Sinn macht. Ja, ich frage einfach mal so ganz plump, was würdet ihr euch von kleinen, jungen Bands, vor allem live wünschen? So, was ist eure Erfahrung, die ihr haben wollt, wenn ihr auf ein Konzert geht? So, einfach so dahingestellt. So, was ist die Erfahrung, die ihr euch wünscht? Wenn ihr
also wenn man sich durchringt, 15 Euro für den Gig auszugeben, was erwartet man
genau.
von so einer
aber
Show?
Auch nicht,
das
nicht,
interessiert mich auch mega.
Ja, nicht, aber nicht von so großen Künstlern, sondern von Leuten, die gerade...
Wo man noch nicht 10.000 in eine Lichtshow investiert
genau,
hat und sowas.
Genau, von Leuten, die einfach gerade so ein bisschen am Starten sind oder schon ein bisschen weiter und die einfach ein Konzert geben. So.
Das glaub ich schmeiß noch eine Frage hinterher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute, die zuhören, halt sich wirklich krass für Musik interessieren, sonst würden sie sich hier nicht eine Stunde das Gequatsche reinziehen. Von daher die Frage, warum oder was ist es denn überhaupt, was euch dazu bewegt, auf Konzerte von kleineren, unbekannteren Bands zu gehen? Und was feiert ihr vielleicht daran sogar mehr als an einem großen Act? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, das ist eine gute Frage.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen, vielen Dank fürs Herkommen, trotz Erkältung und früher Morgenstunde. Im Namen von Daniel und mir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dein Ding mit deiner Musik zu machen und halt so erfolgreich wie nötig oder möglich zu werden damit, um halt, keine Ahnung, Mann, den Skoda oder den Volvo davon irgendwann bezahlen zu können und einfach ein normales Leben zu führen, weil es halt so schwer ist, da eben selbst dahin zu kommen. Ja. Also dabei alles Gute und
danke, Alter.
Hoffentlich bis bald mal.
Ja, war schön.
Ich danke dir.
Geil, Mann. Ciao. Ey, ich habe nochmal kurz einen Shoutout. Darf ich den rausbringen?
Voll gerne.
Ich gebe einen kurzen Shoutout an den Prosecco-Dienstag. Die Jungs wissen, was gemeint ist. Wir machen nämlich einen kleinen WhatsApp-Podcast, aber nur für uns.
Echt?
Ja, aber es ist nur für uns drei.
Untereinander mit zu dritt.
Ja, wir gehen immer dienstags Prosecco trinken im Viertel und dann nehmen wir mal einen Podcast auf. Aber den hört niemand, der ist nur für uns. Den machen wir mal, wenn wir da ein bisschen einen drin haben.
Ey, kannst du mir einen Ausschnitt schicken?
Ja, ich
dann
kann
dir. Dann schneide ich das hinter. Ist das so richtig drunk witzig?
Ja, ich würde mir jetzt mal anmaßen, dass es schon ganz witzig ist. Ich kann dir das rüberschicken.
Schick mir das rüber, ich hänge das direkt dran.
Wir haben überlegt, das so als WhatsApp-Podcast-Format zu machen, dass nur die Leute, die es wirklich haben wollen, das per WhatsApp einfach geschickt bekommen.
Hey, ihr seid ja richtige Füchse.
Ja, aber es ist halt eigentlich nur betrunkenes Gelaber. Was man sich aber gut anhören kann, wenn man mit dem Kader aufwacht am Sonntag. Also Fridtjof, Nico. Much love, Alter.
Ey, vielleicht laden wir die ein und machen eine Tagträume-Drunk-Folge.
Ey, voll gerne,
richtig
ey.
Hart aus dem Leben schießen.
Ich habe den Jungs am Montag erzählt, dass ich hier hingehe und die meinten so, Alter, willst du mich verarschen? Ich will auch mit.
Geil, ja, die sind, ihr seid jederzeit herzlich eingeladen auf Aber Bierchen, aber dann ohne Podcast, also vielleicht auch Podcast, aber dann erst später, erst einfach nur trinken und Spaß haben.
Ja, genau.
Wir haben tatsächlich in, wo war das? Scheiße, in Hessen auf dem Festival haben wir auch in dem Zimmer von, kennst du Gold Roger, den Rapper?
Ja, klar.
Genau, bei dem haben wir, der hat uns seinen Raum gegeben, weil die wieder zurück nach Köln gefahren sind. Und da haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, habe ich beim letzten Mal erzählt, vollkommen besoffen. Das ist voll komisch, irgendwie haben wir die Kabel nicht richtig gesteckt. Das heißt, du hattest die ganze Zeit so eine verzerrten Stimmen so drunter gepitcht. Ich kann es mir bis heute nicht erklären.
Yeah.
Und das Interface und Lepo standen halt im Waschbecken und das Waschbecken war halt noch vollkommen klitschnass und so. Es war richtig katastrophal. Vielleicht schneide ich auch noch ein paar Sachen dahinter. Liebe Leute, ihr hört jetzt den Prosecco-Dienstag.
Prosecco-Dienstag.
Prosecco-Dienstag und andere Drunk Geschichten. Viel Spaß damit. Ciao.
Der Podcast mit Fridtjof, Nico und Michel.
Prosecco Dienstag!
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 So, erstmal müssen wir gerade das erste Missverständnis aufklären, weil wir im Norden haben das grundsätzliche Problem, dass Leute in Bremen denken, sie könnten sich mit Moin Moin vorstellen. Trugschluss. In Bremen sagt man Moin. In Hamburg sagt man Moin Moin. Und wir sind hier nicht in Hamburg, wir sind hier in Bremen. Und deswegen, Jungs, was sagen wir?
Moin!